ich logge mich ein in meinem Online-Banking und auf einmal steht da diese Zahl. 3 mit 6 Nullen. 3 Millionen Euro. Ich habe vorher 3.500 Euro verdient, was nicht viel ist, wenn man 2 Kinder hat, eine Wohnung in Berlin. Und auf einmal war diese Kohle da, von einem auf den anderen Tag. Ich hatte vorher nie Kohle. Wie ich dieses Geld verdient habe, war es Prostitution, waren es Drogen? Nee, da habe ich dann eher die Millionen wieder gelassen. Was habe ich mir alles Bescheuertes von dem Geld gekauft? Wie hat sich mein Leben verändert? Das werden wir jetzt alles erfahren. Das werde ich euch erzählen. Und ich habe euch ja schon erzählt, ich war früher Unternehmer und die ersten 8 Jahre meines Unternehmertums waren von mehr Misserfolgen geprägt oder kurzfristigen Erfolgen. Ich war auf dem Papier schon mal Millionär, mit 25, mit 30 war ich pleite, da war alles wieder weg. Es war eigentlich immer schon eine riesige Achterbahnfahrt. Und wie habe ich es dann geschafft, irgendwann doch mal Geld zu verdienen? Für alle Leute, die auch mal reich werden wollen und Millionär werden wollen, die werden relativ wenig lernen wahrscheinlich in diesem Podcast. Vielleicht kann man das eine oder andere mitnehmen, aber schnell war das Ganze auch nicht. Wie gesagt, es hat 8 Jahre gedauert und es war auf jeden Fall ein großer Ritt, eine große Gefühlsachterbahn und auf einmal war diese Kohle da. Und was ich schon sagen kann, danach bin ich erstmal in ein großes Loch gefallen. Ja, bitte ganz viel Mitleid für Millionäre, weil Millionäre haben eigentlich keine Lobby in diesem Land. Bitte zeigt mehr Herz für Millionäre. Es gibt nicht so viele von uns. Ob ich überhaupt noch einer bin, da komme ich gleich auch noch zu. Fangen wir chronologisch an. Ich habe ja schon erzählt, ein erstes kleines Unternehmen von mir ist erstmal pleite gegangen. Dann habe ich ein zweites Unternehmen gegründet, Panfu. Diese ganze Geschichte erzähle ich in der Folge Nummer 25. Kann ich euch sehr ans Herz legen, die euch nochmal reinzuziehen. Die Folge heißt mit 25 Millionär, mit 30 Pleite und genau auch das wird dort erzählt. Innerhalb der Zeit, wo ich Panfu noch gemacht habe, das Unternehmen, was dann irgendwann pleite gegangen ist, habe ich einen anderen Trend entdeckt, der hieß, die iPhones kamen raus, dann kamen die iPads raus und dann gab es irgendwann auf dem iPad vor allem Apps für Kleinkinder, also für 1-, 2-, 3-Jährige, sehe ich heute übrigens auch ein bisschen kritischer. Damals fand ich das überhaupt nicht problematisch, dass kleine Kinder auf so elektronischen Geräten unterwegs sind mit großem Screen. Sehe ich heute selber ein bisschen kritischer, aber das ist jetzt gar nicht Teil der Geschichte. Also wir sehen diesen Trend, dass es immer mehr Lern-Apps oder so, ich sage jetzt mal, edukative Apps, Geschichten für Kinder, interaktive Hörbücher, dann kann man irgendwo draufklicken und ein Löwe brüllt und man kann irgendwelche Aufgaben lösen, Buchstaben zusammenziehen, so ein Zeug. Das war ein großes Ding für kleine Kinder und wir haben ja damals ein Unternehmen gehabt, ein Spieleunternehmen, was Spiele für größere Kinder entwickelt hat und wir wollten irgendwie auf diese Plattform, auf den App Store, iPhone, iPad, da wollten wir hin und dann sehen wir diese Apps und fanden das spannend. Und es gab vor allem 2 Apps damals, die hießen Schlafgut und Kleiner Fuchs Kinderlieder oder irgendwie sowas. Aber Schlafgut war die große App. Und diese App war einfach immer auf Nummer 1, zumindest in Deutschland, in den App-Store-Charts. Und das war eine wunderschöne App. Sehr schön illustriert, vertont von Max Mohr mit seiner wundervollen Stimme. Und den habe ich geschrieben. Dann sagst du, hey, lass uns doch mal auf einen Kaffee treffen. Und die saßen auch in Berlin, irgendwie einen Kilometer weiter von uns entfernt. Und da habe ich mich damals mit Uwe getroffen, Uwe Flade, ganz unverbindlich zum Mittagessen. Und dann hat er mir erzählt, dass die intern ein wenig zerstritten sind. Das war eine Agentur, die diese zwei Apps programmiert hat, noch mit einem Programmierer, der außerhalb war, und dann dieser Illustratorin Heidi Wittlinger. Und immer wenn Leute verstritten sind, gibt es natürlich die Chance, vielleicht da einen Deal zu finden, denen irgendwas abzukaufen. Weil wenn die nicht mehr so weiterarbeiten können, dann wollen die vielleicht einen Weg rausfinden. Also habe ich ihm vorgeschlagen, hast du mal darüber nachgedacht, diese App vielleicht zu verkaufen? Und er meinte, vielleicht ganz interessant, was hast du denn dir vorgestellt? Naja, auf jeden Fall haben wir mit denen verhandelt, wir hatten überhaupt nicht die Kohle. Wenn ich von wir rede, rede ich übrigens von Verena Pauster und mir. Verena war damals bei Panfu dazu gekommen als zweite Geschäftsführerin und wir haben das damals zusammen gemacht. Und wir haben dann unseren Investoren vorgeschlagen von Panfu. Wir wollen diese Apps kaufen, weil wir wollen einen weiteren Geschäftszweig eröffnen, um diese Kinder-Apps zu entwickeln. Dann haben die gesagt so, euer Geschäft bei Panfu, das läuft nicht besonders gut. Ihr kriegt keine Kohle von uns. Und dann haben wir gedacht, so, wir finden das aber so spannend mit diesen Kinder-Apps. Wir machen uns selber auf die Suche. Und haben wir Geld besorgt von Investoren, haben aber persönlich für dieses Geld gehaftet. Das waren 300.000 Euro damals. Haben persönlich dafür gehaftet. Das heißt, wenn das in die Hose gegangen wäre, wäre nicht nur das Unternehmen pleite gegangen, sondern dann hätte ich mit 150.000 und Verena auch mit 150.000 in der Kreide gestanden. Ja? Also war nochmal ein ganz anderes Risiko. Aber irgendwie hatten wir die dicken Eier, um zu sagen, nee, wir machen das. Und da haben wir diese App gekauft. Ich glaube, es waren 300.000 Euro oder diese zwei Apps. Die haben damals aber schon 20.000 oder 30.000 Euro Umsatz gemacht und eigentlich keine Kosten dahinter. Das war eigentlich ein ziemlich guter Deal. Eigentlich konnte man in einem Jahr das Geld zurückverdienen. Wir hatten da dann noch einen Deal mit Uwe, dass er anfängt bei Panfu, bei der anderen Firma, um weitere Apps zu entwickeln. Und jetzt erzähle ich eine Geschichte, auf die ich wirklich nicht stolz bin. Wir hatten dann damals Geldprobleme bei Panfu. Und an dem ersten Arbeitstag, wo Uwe angefangen hat bei uns oder anfangen sollte, hatten wir die Entscheidung getroffen, ihm auch schon zu kündigen. Also er war ja in der Probezeit noch. Eigentlich war das Teil des Deals, des App-Verkaufs. Aber wir hatten die Entscheidung gefasst, wir müssen ihm kündigen an diesem Tag. Und also an seinem ersten Arbeitstag. Und dann hat er noch eine E-Mail oder ins Intranet oder irgendwie auf jeden Fall aufs Board vom Unternehmen eine Nachricht geschrieben, so hey, heute ist mein erster Arbeitstag, ich habe Kuchen mitgebracht, der steht in der Küche und wir wollten eine Stunde später mit ihm reden. Ja, ich bin ein schlechter Mensch, wir haben dann dieses Kündigungsgespräch geführt und Uwe war not amused, ist wahrscheinlich heute nicht, noch immer nicht amused. Und das heißt, diese Zusammenarbeit hat dann nie stattgefunden, aber der Kuchen war lecker. Sehr guter Kuchen. Uwe, super Kuchen. Sorry, nee, das ist jetzt ein bisschen hart. Das ist die Realität. Das ist auch alles schon 10 Jahre her. Was haben wir dann gemacht? Also wir haben ein eigenes Unternehmen gegründet, Verena und ich, wo dann diese zwei Apps reingekommen sind. Dann haben wir erstmal diese Apps in, ich glaube, 8 Sprachen übersetzt und vertont und dann halt einfach weltweit released. Wir haben neue Tiere entwickelt, neue Versionen der Apps. Wir haben dann, die eine App hieß ja Schlafgut, das war so eine Bauernhof-App. Und dann haben wir noch Schlafgut Zirkus entwickelt. Das war eine mit Heidi Wittlinger zusammen eine weitere App, wo die Kinder spielen konnten und die Tiere ins Bett bringen konnten. Schlafgut war eine Einschlaf-App. Hey, kann ich übrigens mal kurz einblenden, wie das aussah, ganz kurz.
Gute Nacht, liebes Schaf.
So sah das aus. Wir haben dann diese Unternehmen gleichzeitig geführt. Panfu, obwohl uns dann irgendwann relativ klar war, mit Panfu wird nichts mehr, haben uns ehrlicherweise dann auch nicht mehr so viel drum gekümmert. Die Reise ging nach unten und die neue Sache war dann Fox & Sheep. Fox & Sheep hieß die Firma oder wie ein guter Freund von mir immer gesagt hat, Fotzensheet. Fox & Sheep, Fuchs und Schaf. Wir haben dann noch eine weitere App gekauft für unser Portfolio, die hieß Streichelzoo von Christoph Niemann, ein sehr renommierter Künstler übrigens, einer der besten Illustratoren unserer Zeit, meiner Meinung nach, hat auch auf Instagram über 1 Million Follower, dem hatte ich auch damals geschrieben und wir hatten den gleichen Deal gemacht. Ich glaube, es ging auch um 300.000, diese App hat damals auch 20.000 Euro im Monat so verdient, die haben wir auch abgekauft und in unser Portfolio gepackt und wir haben dann den Plan geschmiedet, dass wir einfach ein großes Portfolio an Kinder-Apps haben, die wir gegenseitig promoten können. Das heißt, wenn du Schlafgut runterlädst, dann kriegst du Werbung für Streichelzoo oder für die nächste App. Damals war das Geschäftsmodell noch so, dass die meisten Kinder-Apps Geld gekostet haben. Einfach 2,99, 3,99, 4,99. Und ja, eine andere große Säule unseres Geschäftsmodells war es, sehr gute Kontakte zu Apple zu haben. Regelmäßig mit Apple saufen zu gehen, denen zu zeigen, was für geile Apps wir haben. Und an dem Tag, wo die rauskommen, kennt ihr vielleicht im App Store, gibt es so oben so Banner, da steht dann hier, neue App heute, neu released. Damals, das hat alles kein Geld gekostet. Das war wirklich rein redaktionell. Und wenn Apple, also man muss ehrlich sagen, mit Apple war nicht nur ein bisschen schmusi-schmusi und ich gebe dir ein paar Drinks aus und die konntest du nicht so leicht kaufen. Die mussten die Apps schon geil finden. Aber wenn die dich gemocht haben als Entwickler, haben die einen schon ein bisschen gepusht, muss man schon ehrlicherweise sagen. Und wir hatten einen sehr guten Ruf bei Apple, natürlich nicht durch die ersten Apps, die wir selber entwickelt haben, sondern durch diese Apps, die wir gekauft haben. Dadurch hatten wir ein super Standing bei Apple und die haben gesagt, so hey, das sind Entwickler, mit denen wir gerne zusammenarbeiten. Wir haben dann im Laufe der nächsten 2 Jahre weitere Apps entwickelt. Wir haben mit einem ehemaligen Entwickler von dieser Schlafgut-App, der ist nach China ausgewandert, ein Deutsch-Chinese, der auch perfekt Chinesisch spricht, ist nach China, nach Shanghai ausgewandert und hat dort ein Animations- und Entwicklungsstudio aufgemacht und hat dann in Kooperation mit uns dort Apps entwickelt. Ich war auch da mal 2-mal da in Shanghai vor Ort und habe mit dem Team da zusammengearbeitet und Apps entwickelt. Das war vor allem meine Aufgabe. Ich war in der Produktentwicklung. Ich hatte Ideen für Apps. Zum Beispiel ein Konzept war kleine Bauarbeiter, wo du eine interaktive Baustelle hattest und dann irgendwie ein Dach decken konntest oder einen Kran bedienen konntest. You name it, so eine 3D-App. Gibt es vielleicht immer noch kleine Bauarbeiter. Das war die erfolgreichste App, die wir jemals rausgebracht haben. Und haben dann mit Egmont hieß der Entwickler, zusammen Apps entwickelt über die Zeit. Wie kam es jetzt dazu, dass wir es geschafft haben, dieses Unternehmen zu verkaufen? Wir haben, eigentlich der wichtigste Teil davon war, wir haben eine Konferenz organisiert. Wir haben zweimal eine Konferenz organisiert, die hieß The Kids Want Mobile. Da ging es um Mobile Apps für Kids, haben dann die größten Entwickler eingeladen, also diese Kinder-App-Community war weltweit nicht so groß, aus den USA, aus England, aus Deutschland, Entwickler eingeladen, die dort Vorträge gehalten haben. Wir haben Apple eingeladen, wir haben Google eingeladen und dann natürlich die alteingesessenen deutschen Verlage oder Spielzeughersteller oder sonst die irgendwie in der Kinderspielzeugindustrie tätig waren. Ich glaube, da waren 200 Leute. Die Tickets haben auch so, weiß nicht, 200, 300 Euro gekostet, haben damit auch ein bisschen Geld verdient, aber der Schlüssel zum Erfolg war eigentlich, dass wir dadurch in der Szene wahrgenommen wurden als eine Instanz, als jemanden, dem man vertrauen kann, so hey, die haben richtig Ahnung, weil sobald du dich auf eine Bühne stellst und alle anderen Leute da sind, bist du irgendwie auf einmal der König oder du lädst dich halt einfach mit sehr viel positiver Energie auf, wenn man das so sagen darf. Also das ist wie, wenn du eine Party feierst und sehr viele bedeutende Leute kommen oder Promis kommen, denken alle auf einmal so, wow, der Moritz ist ein richtig geiler Typ. Dabei kennt Moritz nur wichtige Leute. Naja, dadurch wurden wir auf jeden Fall ernst genommen, haben unsere Kontakte zu Apple nochmal verbessert und dann hat Haber, ein Spielzeughersteller aus Bad Rodach, kennt ihr vielleicht Holzspielzeuge? Das waren dann diejenigen, die die App später auch gekauft haben. Den Cliffhanger schon mal vorweggenommen. Ich habe übrigens eben noch mal gegoogelt. Haber übrigens, wie viele Mitarbeiter haben die etc. pp. Die sind pleite gegangen vor 3 Wochen. Die sind insolvent. Also das heißt ja nicht, dass das Unternehmen seinen Betrieb einstellt. Aber die waren insolvent und mussten 700 Leute entlassen. Tut mir sehr leid. Aber ich habe die Kohle ja schon erhalten, von daher alles gut. Vielleicht wären sie nicht insolvent gegangen, wenn sie nicht unsere Apps gekauft hätten irgendwann. Naja, auf jeden Fall hat Haber uns irgendwann kontaktiert, wollte einfach mal sprechen mit uns. Da war jemand aus der New Business Abteilung, der dann für die neuen Medien und neuen Projekte verantwortlich war, weil Haber ist eigentlich ein Unternehmen oder ist es immer noch, was sehr alt eingesessen ist. Die haben wirklich Holzspielzeuge gemacht. Dann gibt es noch so einen Online-Vertrieb, Jaco-O, früher so ein Katalog, wo man alle möglichen Kinderklamotten, Kinderprodukte, you name it, Spielzeug. Und dann, was Haber noch macht, die statten Schulen aus mit Möbeln. Also die haben so eine Schreinerei und die statten Schulen aus mit Tischen und Stühlen und so ein Zeug. Also wirklich 80-jähriges Unternehmen, richtig altes Unternehmen, Haber, alteingesessenes Unternehmen. Und wir haben damals gesprochen mit diesem New Business-Typen, mit der Tochter vom Gründer. Gründer habe ich auch mal kennengelernt, der ist nicht mehr aktiv dort gewesen. Dann dem Geschäftsführer, der ist dann irgendwann dazugekommen. Also so eine Dreier-Vierer-Gruppe. Und erstmal wollten wir die nur kennenlernen und dann haben wir gedacht, Mensch, das wären doch eigentlich super Leute, um denen unser Unternehmen zu verkaufen. Weil ja, ist auch cool, das Unternehmen zu behalten, aber ich glaube, wir können mehr Kohle verdienen, wenn wir das Unternehmen verkaufen. Weil was wir damals schon wussten, ist, dass die Zeit irgendwann abläuft, für irgendwelche unabhängigen Unternehmen im App Store Geld zu verdienen. Weil das war halt eine Zeit, wo Disney oder die ganzen Markeninhaber noch nicht so auf der Höhe waren, großartige Apps zu bauen. Die gab es damals alle noch nicht. Damals waren wirklich so No-Name-Apps, musste man überlegen, in der Kinderkategorie, dass da nicht Disney ganz oben ist oder Thomas der Zug oder Biene Maya oder ich nenne es richtig Oldschool-Sachen hier, Dora the Explorer. Warum ist das nicht alles oben? Weil die alle noch nicht auf der Höhe waren, geile Kinder-Apps zu entwickeln. Und es war so eine Nische. Auch haben wir gesehen, also wir haben vermutet, dass bald die großen Markenhersteller kommen und ihre Apps teilweise auch umsonst rausbringen, um Filme zu promoten etc. Deswegen haben wir da unser Geschäft in Gefahr gesehen. Zum anderen haben wir unser Geschäft in Gefahr gesehen, weil Leute aufgehört haben, auf einmal für Apps Geld zu bezahlen. Der neue Weg, mit Apps Geld zu verdienen, war ein anderer, nämlich die Apps umsonst rauszubringen und dann Abos zu verkaufen, was mit Kindern sehr schwierig ist. Da sah man eine weitere Gefahr für unser Geschäftsmodell. Gab, glaube ich, auch noch irgendeine dritte Gefahr, dass natürlich einfach viel, viel mehr in diesen App-Store kam nach und nach. Da sahen wir unser Geschäftsmodell ein bisschen gefährdet. Und du hast natürlich einen Vorteil, kann ich jetzt ganz ehrlich sagen. Du bist, wenn du ein Unternehmen verkaufst, hast du natürlich einen krassen Informationsvorsprung vor der Person, an die du das verkaufst. Ja? Die waren natürlich nicht ganz so auf der Höhe, konnten sie auch nicht, weil das natürlich gar nicht ihr Geschäftsbereich, ihr Business ist. Sie machen Holzspielzeug, muss man jetzt ehrlich sagen. Also haben wir gedacht, wäre cool, das an die zu verkaufen. Die könnten vielleicht Interesse haben. Und dann haben wir einen Move gemacht, ein klassischer Verhandlungsmove. Wir können denen ja nicht sagen, so hey, wollt ihr uns kaufen? Das ist ja super needy. Ja, das ist ja das ist nicht besonders smooth. Deswegen haben wir gesagt, so hey, ich weiß nicht, ob ihr interessiert seid, aber wir haben gerade ein Angebot gekriegt von einem anderen deutschen Spielzeughersteller oder Verlag oder einem anderen. Ich weiß nicht mehr, wie genau wir es gesagt haben, aber wir wollten eigentlich durch die Blume sagen, ohne es zu sagen, Ravensburger hat Interesse an uns. Ja, Ravensburger war das andere große Unternehmen, was auch schon ein bisschen unterwegs war in der Digitalwelt. Also wir haben geblufft. Wir haben gesagt, so, hey, Ravensburger. Also indirekt haben wir gesagt, da ist ein großes deutsches anderes Spielzeugunternehmen mit einer blauen Ecke aus Ravensburg, wir sagen euch aber nicht wer. Wollt ihr vielleicht ein Angebot abgeben oder sollen wir vielleicht mal drüber reden? Sollen wir mal da genauer drüber reden? Das gleiche haben wir mit Ravensburger gemacht. Wir sind zu Ravensburger, Thomas Bleier, ich hole jetzt einfach die Namen raus, die euch alle nichts sagen, sind damals zu Ravensburger gegangen und haben gesagt, so hey, ein anderes deutsches Spielzeugunternehmen ist an uns rangetreten. Wir wollen eigentlich nicht verkaufen, aber wir hören uns das mal an. Habt ihr Interesse, euch das anzugucken? Also, wir haben bei beiden das Interesse erzeugt. Wir haben dann mit beiden auf einmal geredet. Ravensburger hatte relativ schnell kein Interesse und hat uns abgesagt. Haber hat aber angebissen. Also es war jetzt nicht sofort, die haben nicht sofort unterschrieben. Die haben sich das alles sehr genau angeschaut. Wir mussten bestimmt 3-4 Mal nach Bad Rodach, das ist in der Nähe von, nicht in der Nähe von Nürnberg, Nürnberg ist nur eine Stunde weg. Bad Rodach ist in Oberfranken, da reden die Leute wie unser Führer früher ein bisschen. Das R wird stark gerollt, es ist wirklich sehr ländlich. Wir mussten dort einige Abende mit alten Geschäftsführern in irgendwelchen Dorfschenken verbringen, Schnitzel essen und viel fränkisches Bier trinken. Ich glaube, heute könnte ich das Unternehmen gar nicht mehr verkaufen, weil ich kein Bier mehr saufe. Das war, glaube ich, sehr wichtig, dass wir zusammen Bier verkauft haben. Und was ich sagen muss, das hat damals auch sehr gut funktioniert, weil Verena ist offensichtlich eine Frau, ich bin ein Mann. Das war, wir waren ein gutes Gespann und wir können beide sehr gut socializen. Also wir können beide sehr gut irgendwie mit Leuten reden, Smalltalk machen, weil eigentlich das Wichtigste ist, wenn man was verkauft, meiner Meinung nach oder auch nach der Verhandlungstheorie, dass die Leute einen mögen. Man denkt immer, Verhandlung ist viel Kampf und gegenseitig über den Tisch ziehen. Das Wichtigste ist wirklich und das meiste kriegt man verziehen und die größten Chancen auf einen Abschluss gibt es, wenn du den Gegenüber magst, wenn die Leute sich gegenseitig mögen. Und die mochten uns. Das war ein großer Vorteil. Also dieser Geschäftsführer, dieser ältere Geschäftsführer, war schon auch ein bisschen kritisch. Der hat das so, also, ja, ihr macht jetzt hier 1 Million Euro Umsatz. Wieso sollen wir denn hier jetzt 12 Millionen Euro für zahlen? Das verstehe ich nicht. Hat er auch total recht gehabt. Wieso? Das sind neue Zeiten. Das ist das Internet. Es läuft jetzt alles anders. Das ist nicht mehr so wie früher. Umsatz ist nicht mehr wichtig. Das war noch vor NFTs und so. Also wir haben da mit denen ein bisschen geschmust, dann haben wir da in der Kantine gesessen und irgendwie mit allen, mit den Bereichsvorständen, die uns, glaube ich, alle gehasst haben. So, was wollen die jungen Leute aus Berlin? Das war schon ein bisschen Culture Clash. So, Berliner Startup-Welt kommt nach Bad Rodach zum handfesten Unternehmer. Und dieser ganze Prozess hat sich so über 3, 4, 5 Monate gezogen. Was positiv hinzukam zu dieser Zeit war, dass unser Unternehmen sehr gut lief. Wir haben damals irgendwie im Monatstakt neue Apps rausgebracht, zum Beispiel diese kleine Bauarbeiter-App, Schlafgut-Zirkus, Pony-Hair-Salon. Man konnte Pferde frisieren. Wir waren wirklich so, was finden Mädels gut? Auch Jungs, auch sonst was. Pferde. Was finden sie noch gut? Friseur. Frisieren. Okay, lass uns Pferde frisieren. Das ist so eine geile Idee. So lief das ab damals bei uns. Und wir haben damals wirklich, alle diese App-Releases liefen sehr, sehr gut. Das heißt, wir waren zu dieser Verhandlungszeit wirklich der Meinung, dass wir diesen Deal nicht unbedingt machen müssen, weil das alles sehr, sehr gut läuft und wir wahrscheinlich in 1 oder 2 Jahren für doppelte oder dreifache verkaufen könnten. Wir hatten damals also richtig dicke Eier. Also das kannst du, glaube ich, auch nicht spielen. Es war mega wichtig für diesen Verkaufsprozess, dass die eigentlich auch das Gefühl hatten, so, dass wir nicht needy sind, dass wir nicht so, oh bitte, könnt ihr uns kaufen, sondern dass wir eigentlich so waren, so, ja mei, wenn ihr wollt, macht, wenn nicht, nicht. Ihr kennt das vom Dating, wenn man signalisiert, so, ja, wir können jetzt, aber muss auch nicht, wenn dir irgendwie die Geilheit in den Augen steht und du schon 6 Monate nicht mehr gebumst hast, dann wirst du an dem Abend wahrscheinlich auch nicht gebumsen. Überspitzt gesagt, ja. So ist das einfach. Lustigerweise, man muss irgendwie immer signalisieren beim Verhandeln oder auch beim Daten, dass man eigentlich, also nicht, dass man kein Interesse am anderen hat, aber dass man auch völlig okay ist, wenn das jetzt nicht zustande kommt. Dann ging es an die Vertragsunterzeichnung. Ich bin damals nach Coburg, das ist in der Nähe von Bad Rodach, gefahren, haben nochmal die Verträge durchgelesen. Also man hat dann Anwälte, die Verträge aufsetzen und dann reden die Anwälte miteinander und das ist wirklich ein Drahtseilakt, bis zur letzten Sekunde wird es stattfinden oder wird es nicht stattfinden. Dann gibt es irgendwelche Paragraphen, die nochmal angezweifelt werden, worüber nochmal diskutiert wird. Und wir hatten damals übrigens auch den Deal, dass wir die Hälfte unserer Anteile verkaufen. Also Verena und ich hatten jeweils 40% und dann noch 20% andere Investoren. Also wir können 20% verkaufen und den Rest behalten wir und wir arbeiten dann noch weitere 3, 4 Jahre bei Haber. Kleiner Cliffhanger, ich war nicht so lange da. Wie lange, komme ich gleich dazu. Und dann haben wir irgendwann zu einem gewissen Optionsprogramm die Chance, diese weiteren Anteile später zu verkaufen. Das war der Deal. Und dann bin ich nach Coburg gefahren und die Nacht vorher nochmal die Verträge alle durchgelesen. Und dann sitzt man beim Notar und dann wird, ich glaube, 3, 4 Stunden vorgelesen. Und dann kam irgendwann die Unterschrift darunter und dann ging es mir gut, ja. Dann war das Geld noch nicht auf dem Konto, aber das sollte dann die nächsten 1, 2 Wochen kommen. Auf unser Firmenkonto, was dann später auf unser Privatkonto überwiesen wurde. Und dann von einem auf einen anderen Tag war wirklich dieser Moment, wo ich zum ersten Mal aufs Konto geguckt habe und dann waren einfach 3 Millionen Euro da. Und ich habe mich gefühlt, damals habe ich noch nicht gekokst und man fühlt sich danach wie auf Koks. Man läuft eigentlich nicht mehr durch die Straßen, man schwebt. Man schwebt so über dem Untergrund. Es ist so, wie wenn du die ganze Zeit irgendwie deinen Lieblingstrack auf den Ohren hast und Musik hörst und dich eigentlich so geil fühlst wie der Künstler, der gerade auf der Bühne irgendwie im Olympiastadion steht und das singt. Du hast irgendwie auch das Gefühl, alle Leute gucken dich an, niemand guckt dich an, aber du kommst dir vor wie the prettiest boy at the party. Du fühlst dich richtig gut. Das hält so 3, 4 Monate an. Und danach muss ich sagen, irgendwann guckst du auf dein Konto und siehst diese Zahl und es tut sich einfach nichts mehr. Man gewöhnt sich selbst an so einen großen Betrag und dann ist das Gefühl einfach verflogen. Dann macht das nichts mehr mit einem. Dann hat man sich einfach daran gewöhnt. Dann bin ich nicht 3, 4 Jahre bei Haber geblieben und habe denen geholfen. Ich war, glaube ich, noch 1, 2 Mal da in Bad Rodach und dann haben da Strategie-Meeting gemacht, wie wir denen weiterhelfen können etc. Und dann, ich war ziemlich ausgebrannt, weil irgendwie, ich habe vorher mich gar nicht so richtig gespürt. Ich war echt so, ich meine, ich habe geheiratet, ein Unternehmen gegründet, bin zweifacher Vater geworden, Workaholic rund um die Uhr, war einfach nur so go, go, go und hatte dieses Ziel, Millionär zu werden. Und dann war ich 32 und dann war das auf einmal erfüllt, dieses Ziel. Und danach habe ich eine unglaubliche Leere gespürt, weil es ist eigentlich auch kein cooles Ziel, irgendwie nur Millionär zu werden, um Millionär zu sein, weil dann hast du das erreicht und dann ist es vorbei. Also ich will jetzt nicht auf die Tränendrüse drücken, aber ich bin danach in ein unglaubliches Loch gefallen, weil mein Sinn dadurch weg war. Ich hatte dann irgendwie auch schon Bock auf die nächsten Projekte und war auch nicht ganz lupenrein von mir, aber ich habe dann Haber gesagt, dass ich gerne raus möchte. Habe, glaube ich, auch damals gesagt, dass ich einen Burnout habe. Hatte ich vielleicht auch, er war nicht diagnostiziert, aber mir ging es damals auch nicht gut und die waren super sauer, weil natürlich hatten sie schon irgendwie 6 Millionen überwiesen, den anderen Teil des Geldes halt noch nicht. Ich habe da noch Anteile gehalten. Die wollten dann aber auf alle Fälle, dass ich keine Anteile mehr an dem Unternehmen halte. Was natürlich ein Jackpot für mich war, weil ich natürlich in einer super Verhandlungsposition war, diese letzten Anteile auch nochmal zu verkaufen. Ich habe dann nochmal 500.000 Euro für diese letzten Anteile gekriegt, natürlich viel, viel weniger als für die ersten, aber ich war froh, einfach nur rauszukommen. Muss sagen, mit Verena habe ich mich damals auch ein bisschen überworfen, war keine coole Nummer von mir, habe ich mich auch schon entschuldigt im Nachhinein. Übrigens, mit Verena nehme ich eine Folge auf Mitte Januar in diesem Podcast, dann werden wir in diese ganzen Themen vielleicht nochmal ein bisschen tiefer einsteigen. 500.000 Euro habe ich dann nochmal gekriegt und dann auch eine lustige Geschichte. Ich musste dann nochmal nach Coburg, um zu unterschreiben, für diese 500.000 Euro, um meine letzten Anteile zu verkaufen. Und ja, ich habe mich damals rich gefühlt, ich war auch rich. Ich musste mir einen Leihwagen nehmen, weil ich hatte kein Auto, habe mir übrigens auch nie ein Auto gekauft. Musste damals nach Coburg fahren und dann direkt im Anschluss weiter nach Köln. Also wirklich so 1200 Kilometer musste ich verbringen auf der Autobahn. Ich habe mir eine S-Klasse gemietet. Ich habe mir einfach eine fucking S-Klasse gemietet. Als ich dann nach Coburg gefahren bin zu diesem Notar, ich konnte natürlich nicht vor der Tür parken. Weißt du, so, die hatten eh einen Hass auf mich. Moritz kommt mit der S-Klasse da angefahren von dem Geld, was die mir gezahlt haben. Und ich habe nach irgendwie 3 Monaten reingehauen und habe gesagt, tschüss, ich bin raus. Wäre, glaube ich, nicht gut gekommen. Deswegen habe ich da irgendwie 500 Meter weiter auf dem Parkplatz geparkt und hatte richtig Schiss, dass sie mich sehen und der Deal in letzter Sekunde noch platzt. Haben mich glücklicherweise nicht gesehen mit der S-Klasse. Was habe ich mir eigentlich für dumme Sachen gekauft von dem Geld? Naja, ich meine, außer jetzt mal die Drogen außen vor gelassen, wo ziemlich viel Kohle drauf ging. Scheidung auch mal außen vor gelassen, wo ich meine, jeder, der sich mit Eherecht auskennt, da geht die Hälfte weg. Ich habe mir eine Wohnung gekauft, die Wohnung, in der ich hier immer noch sitze, die ich auch immer noch abbezahle, was sicherlich ein gutes Investment war. So richtig dumme Sachen habe ich gar nicht, weil mein Glück ist, dass ich zumindest nicht materialistisch bin im Sinne von, ich mag keine Autos, ich mag keine teuren Klamotten, Markenzeugs, ist alles nicht meins. Ich liebe Urlaube, ich habe sehr viel Geld für Urlaube ausgegeben. Ich habe damals, als ich das Unternehmen verkauft habe, dann zu Weihnachten meine ganze Familie eingeladen, ich glaube, wir waren 10, 12 Leute, nach Mexiko, nach Tulum. Ich habe da so ein riesiges Haus gemietet, mitten direkt am Strand. Ich glaube, das hat damals 20.000, 25.000 Euro für die Woche gekostet. Und habe zu Weihnachten dann alle eingeladen, weil ich gedacht habe, so, hey, wir machen jetzt einen riesigen Urlaub zusammen in Mexiko. Und das hat mir Freude bereitet. Bin häufiger auch Business Class mal geflogen nach Australien, auch mit der ganzen Familie. Da kann man auch mal gut eben so 10.000, 15.000 Euro für Flüge ausgeben. Ich bin einmal in meinem Leben First Class geflogen. Das war dann zum Business Class Flug, glaube ich, nochmal ein 1000er Upgrade nach Australien. War schon auch ein Erlebnis. Also kann ich jetzt nicht empfehlen, das immer zu machen, aber das war, ich hatte einfach so eine eigene Kabine mit einem Bett und du hast von Kaviar bis Lachs bis, hab damals ja noch getrunken, die besten Weine, alles gekriegt. Mittlerweile fliege ich übrigens wieder Economy, also ich hatte diese Zeit, wo ich dachte so, wow, geil, alles raushauen, jetzt fliege ich wieder Economy, muss das Geld auch ein bisschen mehr zusammenhalten, weil Unterhalt, Kinder, Schule, Kinder, Ex-Frau kriegt Geld, Wohnung muss abbezahlt werden, also alles ein bisschen knapper. Aber man hat dann so eine Höhenphase und ich bin dann aber auch wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen. Also nee, du brauchst den Scheiß auch nicht. Wofür habe ich noch Geld ausgegeben? Ich habe damals gerne Rotwein getrunken und habe gerne auch mal irgendwie die Flasche für 100 Euro gekauft, die ich dann irgendwie über 2 Tage ausgetrunken habe. Solche Sachen, aber ich habe mir jetzt nicht, war viel in teuren Hotels dann auch mit meiner neuen Freundin nach der Scheidung auf Ibiza. Es gibt auch Hotels, die 1000 Euro die Nacht kosten. Sowas habe ich gemacht und genossen und bereue ich auch nichts von, muss ich sagen. Aber ich muss sagen, Kohle, das Wichtigste an Kohle für mich ist die Freiheit, jeden Tag zu entscheiden, was ich machen kann. Und mittlerweile die größte Freiheit für mich, meine Comedy-Karriere zu verfolgen, das ist für mich die größte Freiheit mittlerweile. Und meine Wohnung und andere Dinge würden auch alle verkauft werden. Und als letztes würde ich irgendwie in einem kleinen Zimmer sitzen. Hauptsache, ich muss nicht mehr irgendeinen scheiß 9-to-5-Job anfangen. Eigentlich wollte ich das am Anfang des Podcasts sagen, ich habe es gar nicht erwähnt, irgendwie dieses, ich rede übrigens viel lieber über meine Misserfolge als über meine Erfolge im Leben und es fällt mir auch sehr schwer, dazu zu stehen. Also ich will damit jetzt auch nicht angeben oder so, aber ich finde es eine spannende Geschichte und es gibt auch Artikel darüber, in der Presse, ein paar Leute wissen das auch, es ist auch ein Teil von mir, es ist auch ein Teil meines Lebens, ich will eigentlich auch mal darüber reden auf der Bühne und deswegen teile ich die Geschichte und es ist ja auch nichts, wofür ich mich schämen muss. Ich habe ja niemanden beklaut oder das Geld abgezockt oder jemanden betrogen oder sonst was, es ist ja alles ehrlich geschehen, ja. Habe ich eben kurz gerülpst. Es gibt eine weitere Unternehmergeschichte von mir, danach habe ich ein anderes Unternehmen gemacht und da gibt es eine Geschichte, da hätte ich nochmal 5 Millionen Euro kriegen können, habe ich nicht. Und das ist 3 Tage vor Unterschrift geplatzt. Bevor ich davon gleich erzähle, ich habe ein Comedy-Special aufgenommen. Und am 15. November kommt dieses Comedy-Special auf YouTube raus. Um 20 Uhr habe ich dort eine Premiere angelegt. Das heißt, wir können zusammen um 20 Uhr am 15. November dieses Special gucken und wir können zusammen chatten. Ich mache auch ein Instagram und TikTok live. Würde mich freuen, wenn viele von euch dabei sind, weil es mir mega helfen würde, wenn am ersten Tag möglichst viele Leute das Video gucken und wenn es euch gefällt, dann auch gerne teilen. Ihr könnt diese Premiere auf YouTube jetzt schon mal eine Benachrichtigung aktivieren, das würde mir helfen und ein Like da lassen, vielleicht einen Kommentar. Folgt mir schon mal auf YouTube, ich heiße dort auch Moritz Hohl. Das würde mir sehr helfen an dieser Stelle. Genau, diese Geschichte werde ich irgendwann dann demnächst mal in einem Podcast erzählen. Ich habe da ein anderes Unternehmen gemacht, das hieß Memorado. Das habe ich übernommen von anderen Leuten, 2 Jahre gemacht und dann fast erfolgreich verkauft an die Funke Mediengruppe, was dann auch durchgefallen ist. Diese Kohle habe ich auch nie gesehen. Wie das alles passiert ist, erzähle ich irgendwann in einem anderen Podcast. Übrigens, wer diesen Podcast jetzt hört, ich war heute in einem anderen Podcast zu Gast, bei Sucht und Süchtig. Und das hat mich besonders gefreut, weil es ein Podcast ist, den ich sehr liebe, ein großer Fan bin. Und ich habe heute eine Nachricht gekriegt von einer Freundin, die auch Comedian ist, Freddy Gralle. Viele Grüße an dieser Stelle. Und zwar ist ein Gast ausgefallen bei Sucht und Süchtig und die brauchten jemanden sofort. Und dann meinte ich, ich komme vorbei. Und dann bin ich zum RBB gefahren, zum Haus des Rundfunks und habe mir das gegeben. War ein super Gespräch. Das heißt, hört bei Sucht und Süchtig rein. In der aktuellen Folge bin ich als Gast dabei. Ansonsten, was bleibt mir noch zu sagen? Peace out, bis nächste Woche. Wenn ihr auf YouTube schaut, folgt mir hier, schaut das nächste Video von mir und ich habe euch alle ganz toll lieb. Macht's gut.